Durststrecken, Teil 10 aus der Exodus-Reihe. Eine beeindruckende Rettungsaktion ist das gewesen. Das Volk Israel, die Sklaven, sie hatten die Fesseln der Sklaverei abgestreift und die Ketten fallen lassen. Dann waren sie alle mitsamt Hab und Vieh trockenen Fußes durch das Schilfmeer gezogen und die Folger waren darin ersoffen. Jetzt könnte eigentlich ein neues Leben beginnen, oder? Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Die Rettung am Schilfmeer ist gerade 3 Tage her und schon ist in den Köpfen der Leute früher doch alles besser gewesen. Ausgerechnet in Ägypten, in der Sklaverei. In Ägypten galt man zwar nicht viel und musste schuften, ja, es gab auch Schläge, aber wenigstens war klar, wie jeder Tag laufen würde. Keine Ungewissheit, keine Wüste und vor allem Wasser bis zum Abwinken. Schließlich liegt Ägypten am Nil. Was ist besser? Wasser in Sklaverei oder Durst in Freiheit? Anderer Herren Knecht am Nil oder sein eigener Herr in der Wüste? Nach einem Tag ohne Wasser mag die Antwort noch zugunsten der Freiheit ausfallen. Aber nach 3 Tagen? Tja, nach 3 Tagen gilt dann, früher war alles besser. Nach 3 Tagen ist auch Mose nicht mehr der Befreier und tolle Anführer, sondern der Schuldige. Mose, der hat alles angezettelt und eingebrockt. Je größer der Durst, desto einfacher die Erklärungen, desto klarer, wer die Schuldigen sind. Aber dann endlich Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Ich stelle mir vor, wie die Leute gierig hinrennen, die Köpfe ins Wasser stecken und angewidert die Mienen verziehen, alles wieder ausspucken. Denn sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Ungenießbar. Bisher haben die Leute noch stillgehalten, aber nun entlädt sich der ganze Zorn. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Bemerkenswert, eine Gemeinschaft, die über Generationen vor ihren Sklavenhaltern gekuscht hat, rottet sich ausgerechnet gegen den zusammen, der sie in die Freiheit führt. Ich stelle mir vor, das hat Mose geärgert. Der Ärger ist die eine Sache. Eine andere Sache ist es aber hoffentlich, wie man reagiert. Und Mose reagiert weise. Und völlig anders, als es Führungspersönlichkeiten sonst häufig tun. Mose lässt sich auf keinen Schlagabtausch ein. Er droht nicht, er spielt sich nicht auf, er bemächtigt sich nicht der Medien und der Justiz, sondern Mose schrie zu Gott um Hilfe. Das erste Mal in unserer Geschichte, dass Gott ins Spiel kommt, oder nein, Gott kommt nicht ins Spiel, sondern Mose bringt Gott ins Spiel. Vorher haben sich die Leute nicht besonders dafür interessiert, der Gottesmann Mose auch nicht. Schauen wir doch mal auf den ersten Satz der Geschichte. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. Diese harmlos klingende Bemerkung hat es in sich. Gut ein Kapitel vorher nämlich heißt es: Gott ging seinem Volk tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule voran. Zeichen von Gottes Gegenwart und Orientierungshilfe, ein göttlicher Navi sozusagen. Aber nun Mose führt das Volk. Es sieht so aus, als wüsste er besser, wo es lang geht, besser als Gott. Ich halte das für einen Führungsfehler. Wer sich an Wolken und Feuersäule orientiert, wer nach Gott fragt, wer seine Nähe und seinen Willen sucht, wird manchmal auch abgewogener Orientierung geben können. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, blindlings allem hinterherzulaufen, was nach göttlichen Zeichen oder Offenbarungen aussieht. Kein Plädoyer dafür, den eigenen Verstand auszuschalten und sich gleichzeitig für wer weiß wie weise und erleuchtet zu halten. Nein, sondern Gottsucher sind und bleiben Suchende. Suchen ist weiser als Wissen. Aber nun ist es ja anders. Mose schreit zu Gott um Hilfe. Da Das sind nicht leere Worte. Denn Mose, der das Volk noch kurz zuvor in die Wüste führte, lässt sich nun von Gott etwas zeigen. Gott zeigte Mose ein Stück Holz. Na sowas, ein Stück Holz. Kein Ausweg, keine Rettung, keine Umkehr, nur ein Stück Holz. Was soll Mose damit machen? Wir lesen kein Wort davon, dass Gott es Mose verrät. Hier sind nun doch Moses eigene Ideen gefragt. Die erste Idee ist ganz simpel und wirksam. Mose warf das Holz in das Wasser. Da konnten sie es trinken. Ein Wunder? Oder ein chemischer Prozess, der das Bitterwasser in Süßwasser verwandelt? Ich vermute Schlichteres, ein Placebo-Effekt. Das Süßholz wirkt nicht an sich, sondern dadurch, dass die Leute auf die Wirkung setzen. Was für ein guter Effekt, wenn ich da recht habe. Wenn ihnen etwas unerträglich bitter erscheint und unzumutbar, obwohl es doch überlebensnotwendig ist auf ihrem Wüstenweg, dann ist es gut, wenn es solche Hölzer gibt, damit sie glauben, einsehen, empfinden, es ist erträglich, es ist zumutbar, es ist gar nicht so bitter. Da konnten sie es trinken. Nach reinster Erquickung klingt das so noch nicht. Genießbar ist noch weit weg von Genuss. Aber es reicht für diese Durststrecke. Zum Weiterziehen. Wie früher Lebertran. Kein Vergnügen, aber vonnöten. Und danach wird alles gut. Erstmal. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Oase, Quellen, Palmen, wie schön. Wenigstens kleine Oasen zwischendrin, die braucht jeder und jedem Mal. Erst recht auf Durststrecken. Es ist falsches Heldentum, tapfer jede Oase zu meiden, bloß keine Umwege zu machen und alles bis zum letzten Schweiß- und Blutstropfen zu geben, sondern auch mal Quellen und Palmen. Es ist gut, dort Rast zu machen. Es ist gut, gezielt nach Oasen Ausschau zu halten. Gut, andere danach zu fragen. Die Oase ist nicht der Schlusspunkt. Irgendwann ist dann wieder Aufbruch. Denn das Land der Verheißung, das Land, wo Milch und Honig fließen, ist nicht noch weit und es ist ganz woanders. Bis dahin sind manche Wüsten zu bestehen, manche Kämpfe auszufechten, ist manch bitteres Wasser zu trinken. Aber gibt's Gott, dass sie immer wieder auf Oasen treffen, dass sie sich den Umweg und die Zeit gönnen, sich mit ihrem Weggefährten hinsetzen und die 12 frischen Quellen genießen, um später mit frischer Kraft aufzubrechen, die Wolkensäule und den Feuerschein vor ihren Augen. Gott, ich bin unterwegs. Ich danke dir, dass du mitgehst. Ich danke dir für die Kraft, für jeden Schritt. Ich danke dir für die Oasen, für jede Erfahrung, wo bitteres Wasser mir süß geworden ist, für Umwege, sogar für schwere Abschnitte. Geh du weiter mit mir bis ans Ziel. Amen.